Sansa. An dem Morgen, an dem ihr neues Kleid fertig sein sollte, füllten die Dienstmädchen Sansas Wanne mit dampfend heißem Wasser und schrubbten sie von Kopf bis Fuß ab, bis ihre Haut einen rosigen Ton angenommen hatte. Kersais eigene Zofe feilte ihr die Nägel, bürstete ihr rotbraunes Haar und legte es in Locken, so dass es sich in lockeren Ringeln über ihren Rücken ergoss. Sie brachte auch ein Dutzend Lieblingsdüfte der Königin mit. Sansa wählte ein kräftiges, süßliches Parfum mit einem Hauch Zitrone unter dem Blütenaroma. Die Zofe beträufelte ihre Finger damit und tippte es Sansa hinter die Ohren, unter das Kinn und dann leicht auf die Knospen ihrer Brüste. Kersai selbst kam mit der Schneiderin und sah zu, wie Sansa in ihre neuen Gewänder gekleidet wurde. Die Unterwäsche war ganz aus Seide, das Kleid selbst aus elfenbeinfarbenem Goldbrokat und Silbertuch, gesäumt mit silbrigem Satin. Die Spitzen der langen, weiten Ärmel berührten fast den Boden, wenn sie die Arme senkte. Und es war ein Kleid für eine Frau, nicht für ein Mädchen, daran gab es keinen Zweifel. Das Oberteil war vorn in der Mitte fast bis zum Bauch ausgeschnitten, und das tiefe V wurde von erlesener taubengrauer Spitze aus Myrrh abgedeckt. Die Röcke waren lang und bauschig, die Taille so eng, dass Sansa die Luft anhalten musste, als das Kleid zugeschnürt wurde. Auch neue Schuhe bekam sie, weiche Halbschuhe aus grauem Hirschleder, die sich sanft an ihre Füße schmiegten.
»Ihr seid wunderschön, Milady«, sagte die Schneiderin, nachdem sie Sansa angezogen hatte. »Ja, wirklich nicht wahr?«
Sansa kicherte, drehte sich im Kreis und wirbelte ihre Röcke auf.
»Oh ja, wunderschön!«
Sie konnte es gar nicht abwarten, bis Villas sie so sehen würde.
»Er wird mich lieben, er muss einfach. Und Winterfell wird er vergessen, wenn er mich sieht. Dafür werde ich schon sorgen.«
Königin Kersai betrachtete sie kritisch.
»Ein wenig Geschmeide, denke ich, die Mondsteine, die Joffrey ihr geschenkt hat.«
»Sofort, Euer Gnaden«,
antwortete die Zofe. Als die Mondsteine an Sansas Ohrläppchen und um ihren Hals hingen, nickte die Königin.
»Ja?« »Die Götter waren gütig zu dir, Sansa, du bist ein hübsches Mädchen. Es erscheint mir fast unanständig, solch süße Unschuld an diesen Kobold zu verschwenden.«
»Welchen Kobold?«
Sansa begriff nicht. »Meinte sie Villas? Woher konnte sie das wissen?«
»Niemand wusste es außer Margaery und der Dornenkönigin. Oh, und Dontos, aber der zählte ja nicht.«
Cersei Lannister beachtete die Frage nicht.
»Der Mantel«, befahl sie, und die Frauen holten ihn hervor.
Einen langen Mantel aus weißem Samt, der mit Perlen besetzt war. Ein wilder Schattenwolf war in Silberfaden darauf gestickt. Sansa betrachtete ihn plötzlich mit Schrecken.
»Die Farben deines Vaters«, sagte Kersai,
während die Dienerin ihn mit einer zierlichen Silberkette am Hals verschloss.
»Der Mantel einer Jungfrau.«
Sansa griff sich an die Kehle. Sie hätte das Ding heruntergerissen, wenn sie nur den Mut dazu gefunden hätte.
»Mit geschlossenem Mund bist du viel hübscher, Sansa«, wies Kersai sie zurecht. »Komm schon, der Septon wartet. Und die Hochzeitsgäste ebenfalls.«
»Nein«,
platzte Sansa heraus.
»Nein!
Doch, du bist ein Mündel der Krone. Der König steht an deines Vaters Stelle, seit dein Bruder Hochverrat begangen hat. Demnach besitzt er auch das Recht, deine Hand zu vergeben. Du wirst meinen Bruder Tyrion heiraten.«
»Mein Erbanspruch«, schoss es ihr durch den Kopf. Dontos der Narr war am Ende doch kein solcher Narr gewesen. Er hatte die Wahrheit längst erkannt.
Sansa wich vor der Königin zurück. »Das werde ich nicht tun.«
»Ich soll doch Villas heiraten. Ich soll die Lady von Highgarden werden, bitte.«
»Ich verstehe deinen Widerwillen. Weine ruhig, sollte dir danach zumute sein. An deiner Stelle würde ich mir die Haare raufen. Er ist ein abscheulicher kleiner Zwerg, daran besteht kein Zweifel. Aber nichtsdestotrotz wirst du ihn ehelichen.
Ihr könnt mich nicht dazu zwingen.«
»Gewiss können wir das. Du kannst still und gefügig mitkommen und dein Ehegelübde sprechen, wie es einer Dame geziemt, oder du kannst schreien und kreischen und ein Spektakel machen, über das die Stallburschen lachen. Am Ende wirst du vermählt und ins Hochzeitsbett gebracht werden, so oder so.«
Die Königin öffnete die Tür. Sir Meryn Trant und Sir Osmond Kettleblack warteten draußen in ihren weißen Schuppenrüstungen der Königsgarde.
Begleitet Lady Sansa in die Septe, befahl sie ihn. Tragt sie, wenn es sein muss, aber zerreißt ihr nicht das Kleid, es war sehr teuer.
Sansa versuchte davonzulaufen, doch Cerseis Zofe erwischte sie, ehe sie den Gang erreicht hatte. Ser Meron Tran bedachte sie mit einem Blick, bei dem sie zusammenzuckte. Kettle Black hingegen legte ihr beinahe sanft die Hand auf die Schulter und sagte, »Tut, was man euch sagt, Liebes. Es wird schon nicht so schlimm werden. Von Wölfen erwartet man doch, dass sie tapfer sind, nicht?«
»Tapfer«, Sansa holte tief Luft. »Ich bin eine Stark, ja, ich kann tapfer sein.«
Alle sahen sie an, genauso wie an jenem Tag im Hof, als Herr Boros Blount ihr die Kleider vom Leib gerissen hatte. Der Gnom war es gewesen, der sie an jenem Tag vor den Schlägen gerettet hatte, der gleiche Mann, der jetzt auf sie wartete.
»Er ist nicht so schlecht wie der Rest von ihnen«,
redete sie sich ein.
»Ich werde mitkommen«,
Cersei lächelte.
»Ich wusste es ja.«
Später konnte sie sich nicht erinnern, ihr Zimmer verlassen oder die Treppe hinuntergegangen zu sein oder den Hof überquert zu haben. Ihre gesamte Aufmerksamkeit schien sie dafür zu brauchen, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ser Meron und Ser Osmond...